Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den ersten Teil des 6. Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 1 des 6. Kapitels. Andere Länder, andere Sitten. Der Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Wenn man bedenkt, wie schwierig der Umgang mit Gewissensfragen im eigenen Kulturkreis ist, kann man sich ungefähr vorstellen, wie kompliziert es wird, sobald man diesen kulturellen Kontext verlässt. Trotzdem gibt es Jahr für Jahr Christen, die neue Gemeinden in noch unerschlossenen Stadtteilen gründen oder zu neuen kulturellen Ufern aufbrechen, ohne sich zuvor mit der Funktionsweise des eigenen Gewissens beschäftigt zu haben. Von den Gewissensmaßstäben der Menschen, denen sie dienen wollen, einmal ganz zu schweigen. Es kommt ihnen nicht einmal in den Sinn, dass sich ihre Auffassung von Privatsphäre und Eigentum wesentlich von den Gepflogenheiten des Personenkreises unterscheiden könnte, auf den sie dort treffen werden. Haben die überhaupt ein Gewissen? In meinem Garten in Kambodscha hatte ich einmal einen Mangobaum gepflanzt. Als nach 4 Jahren die ersten Früchte zu erwarten gewesen wären, war die Ausbeute sehr dürftig. Ganze 3 Mangos trug der Baum, die zudem noch sehr mickrig ausfielen. Trotzdem konnte das meine Vorfreude auf den Moment nicht dämpfen, indem ich das herrlich goldene Fruchtfleisch anschneiden und das erste Stück meiner selbstgezogenen Mango würde genießen können. Doch dieser Moment sollte nie kommen. Denn ein einheimischer Freund, der ein paar Maurerarbeiten für mich erledigte, erledigte auch gleichzeitig die Erntearbeit. Er pflückte die Mangos und aß sie auf. Alle 3. Was jedoch noch schlimmer war, war die Tatsache, dass er keinerlei Anzeichen von Reue zeigte. Ein todsicheres Zeichen eines schlechten Gewissens, so dachte ich zumindest. In Wahrheit gab es eine viel simplere und weniger düstere Erklärung für sein Verhalten. Sein Gewissen regte sich erst gar nicht, weil das, was er getan hatte, in seiner Kultur als völlig normal und unkritisch galt. Das einzig Falsche in dieser Situation war dagegen meine Knauserigkeit. In den meisten Kulturen rund um den Globus, einschließlich der jüdischen Kultur zu Zeiten des Alten und Neuen Testaments, siehe beispielsweise 5. Mose 23, die Verse 25 und 26 und Lukas 6, Vers 1, gilt das Ausrupfen einer Handvoll Getreideähren oder das Pflücken von 1 oder 2 Früchten während eines Spaziergangs durch fremde Felder und Wiesen nicht als Diebstahl, solange man nicht übermäßig erntet. Für die meisten westlich geprägten Missionare stellt ein solcher Akt jedoch eine zweifache Grenzüberschreitung dar. Unbefugtes Betreten fremden Grund und Bodens sowie Diebstahl. Sowohl in meiner eigenen als auch in der kambodschanischen Kultur wird Diebstahl schwer geahndet. Doch die Unterschiede liegen im definitorischen Detail. Wie bereits erwähnt, lag der eigentliche Skandal eher in meiner knauserigen Reaktion als in dem von mir als Diebstahl empfundenen Tun meines Freundes. Diese Begebenheit zeigte mir, dass ich meinen inneren moralischen Kompass neu ausrichten musste. Da war zum einen die Kategorie Knauserigkeit gegenüber meinem Nächsten, die ich meiner Liste der Übeltaten hinzufügen musste. Im westlichen Kulturkreis, wo man den Ausspruch »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott« streckenweise für eine biblische Wahrheit hält, gilt mangelnde Freigebigkeit gegenüber dem Nächsten als normal. Doch die meisten anderen Kulturen stufen das als eine schwerwiegende Sünde ein. Und Nahrungsmittel stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die unbedingt und selbstverständlich mit anderen zu teilen sind. Zweitens musste ich meine Auffassung im Hinblick auf Eigentumsrechte korrigieren. Einige Zeit später spazierte ich mit einem Freund durch einen fremden Obstgarten. Als dieser mir eine soeben gepflückte Frucht reichte, konnte ich sie ohne Gewissensbisse nehmen und essen, obwohl ich den Eigentümer zuvor nicht um Erlaubnis gefragt hatte, denn ich hatte mein Gewissen diesbezüglich justiert. Selbstverständlich hat dieser Grundsatz auch dort Grenzen. Hätte ich beispielsweise eine Mauer erklommen, um an die Früchte heranzukommen, hätte man das wohl auch in dieser Kultur als Diebstahl empfunden. Und natürlich darf ich vor meiner Rückkehr in westliche Kulturkreise nicht vergessen, diese Anpassungen meines Gewissens rückgängig zu machen. Denn ein solches Verhalten würde mich dort in Gesetzeskonflikte bringen. Würde man das obige Gesagte grafisch darstellen, könnte das in Anlehnung an das Dreiecksmodell aus Kapitel 1 folgendermaßen aussehen. Sowohl mein einheimischer Freund als auch ich ordneten ein Verhalten als Sünde ein, für das das Gewissen des jeweils anderen gar keine Unrechtskategorie enthielt. Da der Grundsatz, man darf keine fremden Früchte pflücken, nicht unerheblich Raum in meinem Gewissen einnahm, war der schamlose Verstoß meines Freundes gegen diesen Grundsatz für mich sofort offensichtlich. Und weil der Grundsatz, sei unbedingt freigebig mit Nahrungsmitteln, nicht unerheblichen Raum im Gewissen meines Freundes einnahm, war auch mein moralisches Versagen für ihn sofort offenkundig. Vom Schweigen eines Bündnispartners. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was passiert, wenn Christen in einem fremden Kulturkreis von Sündenvergebung und Glauben an Christus reden, ohne sich mit dessen moralischen Gepflogenheiten und den eigenen Gewissensmaßstäben auseinandergesetzt zu haben. Wessen Sünde? Und welche Sünde überhaupt? Was wäre zum Beispiel geschehen, wenn ich die Begebenheit mit den drei Mangos als Aufhänger genutzt hätte, um meinem Freund vor Augen zu führen, wie verdorben sein Herz sei und wie sehr er Erlösung durch Jesus benötige? Meine Predigt wäre auf die tauben Ohren eines ahnungslosen Gewissens gestoßen. Im evangelistischen Dienst ist das Gewissen normalerweise ein einflussreicher und unverzichtbarer Bündnispartner, wenn es darum geht, Menschen zur Umkehr und zu einem Leben mit Christus zu rufen. Doch bei der Benennung konkreter Sünden, von denen es sich abzukehren gilt, ist Vorsicht geboten. Auf drei mögliche Stolpersteine möchten wir hier kurz eingehen. Erstens, problematisch ist es, gegen konkrete Sünden zu predigen, die in unterschiedlichen Kulturen gar keine Sünden, sondern vielmehr kulturelle Gepflogenheiten sind, die wir als Gepäck aus unserem westlichen Kulturkreis oder gar aus unserer christlichen Subkultur in unsere neue Umgebung importiert haben. Wie kann man bloß kein natürliches Empfinden dafür besitzen, dass es falsch ist, bestimmte Instrumente zur Anbetung Gottes zu verwenden? Wälder durch Brandrodung zu verschandeln, einen 10-Jährigen zur Feldarbeit heranzuziehen oder grob verspätet zum Gottesdienst zu erscheinen. Predigen wir gegen solche Sünden, werden wir beim Gewissen unseres Gegenübers wohl kaum auf Gegenliebe und Verständnis stoßen. Ganz im Gegenteil, es wird schweigen. Zugegeben, mit dem entsprechenden Maß an Überzeugungskraft und ehrfurchtgebietendem Charisma eines Vertreters des westlichen Kulturkreises wird man die verwirrten Einheimischen dazu bewegen können, die Relevanz des Gesagten zu erahnen. Jedoch wäre es ganz sicher nicht der Heilige Geist, der es ihnen vom Wort Gottes her klar macht. Und das Ergebnis? Eine neue Gruppe von Christen mit einem überladenen Gewissen. Bedenken wir dabei, dass ein überladenes Gewissen ein fehlgeleitetes Gewissen ist. Blähen wir durch unseren Einfluss Bedeutungslosigkeiten im Gewissen und Herzen einheimischer Gläubiger zu Kernthemen auf, dann verleiten wir diese Menschen, das Entscheidende zu übersehen und fügen ihrem Leben und ihren Familien großen Schaden zu. Lehren wir sie, die Mücken zu vertreiben, werden sie womöglich an einem verschluckten Kamel ersticken. Zweitens, eine weitere Gefahr liegt darin, gegen ein Verhalten zu predigen, das im Gegensatz zu örtlichen kulturellen Gepflogenheiten in unserem westlichen Kulturkreis als echte Sünde gilt, weil wir die definitorischen Details anders füllen. Das war beispielsweise der Fall, als mein Freund meine Mangos erntete. Noch einmal, nichts als Grillenzirpen wird ans Ohr des Gewissens dringen, nur weil der Botschafter sich weder mit der Funktionsweise des eigenen Gewissens noch mit den moralischen Maßstäben der Einheimischen auseinandergesetzt hat. Drittens, schließlich liegt eine Gefahr darin, den Gewissensmaßstäben der Einheimischen nicht die gebührende Wertschätzung entgegenzubringen. Gehen wir einfach über kulturelle Werte der anderen hinweg, weil unsere eigenen kulturellen Gepflogenheiten anders aussehen, wie zum Beispiel die Freigebigkeit in Bezug auf Nahrungsmittel oder die Ehrerbietung alten Menschen gegenüber oder spezielle Kleidungsvorschriften, werden uns die Menschen in dieser Kultur für unmoralisch halten. Dementsprechend wird man sowohl uns als auch unsere Botschaft verachten. Wenn wir das Gewissen unserer Zuhörer mit dem Evangelium erreichen wollen, müssen wir erstens die Botschaft der Vergebung mit Beispielen untermauern, die sowohl von der Schrift als auch den kulturellen Gepflogenheiten der Zielkultur eindeutig als Sünde eingestuft werden. Und zweitens die moralischen Werte der Zielkultur beherzigen, auch wenn sie traditionellerweise nicht mit denen unserer Heimatkultur übereinstimmen. Insbesondere im frühen Stadium der Evangelisation muss diesen Prinzipien besondere Beachtung geschenkt werden. Weil wir als Gottes Ebenbilder erschaffen wurden, können wir davon ausgehen, dass in jeder Kultur gute und gesunde Werte und Traditionen zu finden sind, hinter denen wir stehen und von denen wir auch lernen können. Doch weil wir Menschen auch gleichzeitig gefallene Kreaturen sind, hat jede Kultur auch Traditionen und Werte, die Gott missfallen. Weiße Missionare beschäftigen sich also eingehend mit ihrer Herkunftskultur und der Zielkultur, um diese gesunden und ungesunden kulturellen Aspekte herauszufiltern und den jungen Gläubigen dabei zu helfen, das Gute anzunehmen und alles Hinderliche abzulegen. Das unerforschte Gewissen eines Missionars. Ein Missionar, der sein Gewissen weder erforscht noch justiert hat, wird diesbezüglich wenig Problembewusstsein haben. Wie bereits erwähnt, gibt es keine zwei Menschen auf dieser Erde, die trotz aller eventuell vorhandenen Überschneidungen über absolut deckungsgleiche Gewissen verfügen. Wenn bereits zwei Christen aus dem westlichen Kulturkreis gewissensmäßig nicht übereinstimmen, können wir die Unterschiede zwischen einem dieser Kultur entstammenden Missionar und einem Nichtchristen aus der südlichen Hemisphäre nur erahnen. Im kulturübergreifenden Dienst ergeben sich diesbezüglich ganz automatisch große Herausforderungen. Missionare aus dem Westen neigen tendenziell zu Überlegenheitsgefühlen gegenüber den moralischen Maßstäben der örtlichen Bevölkerung, deren Sinn für richtig und falsch sie für rückständig halten. So schreiben sie sich oftmals die Implementierung der eigenen moralischen Maßstäbe statt biblischer Prinzipien auf die Fahnen und ebnen örtliche Traditionen und Werte im Zuge dieses Prozesses nicht selten ein. Das Verständnis der kulturellen Dimension des Gewissens ist für das Gelingen des missionarischen Dienstes von elementarer Wichtigkeit. Es ist der Schlüssel zur Sündenerkenntnis und kulturübergreifender Ethik. Wenn wir den Eindruck haben, dass das Gewissen eines anderen nicht wirklich korrekt funktioniert, neigen wir dazu, ihm eins zu verpassen, das dem unsrigen gleicht. Im Zuge der Entwicklung ethischer Systeme kommt es dann zu Verschmelzungen unserer kulturellen Werte mit biblischen Prinzipien, was zum Ergebnis führt, dass das Endprodukt unserer Zielgruppe nicht wirklich einleuchtet. Unseres Wissens hat sich niemand so tiefschürfend mit der Verknüpfung von Gewissensmaßstäben, Kultur und Mission auseinandergesetzt wie Bob Priest, Professor für internationale Forschung, Mission und Anthropologie. Er selbst wuchs in Bolivien auf, Später leitete er eine anthropologische Studie unter den Aquaruna in Peru, die sich über eine Dauer von fast 2 Jahren mit der traditionellen Religion des Stammes und der Hinwendung der Bevölkerung zum Christentum beschäftigte. Im Zuge dieser Studie verfasste er 2 außerordentlich aufschlussreiche Artikel über die Thematik des Gewissens, deren Erkenntnisse wir in dieses Kapitel mit einbezogen haben. Price stellte unter anderem fest, dass in einer interkulturellen Situation jeder der Beteiligten dazu neigt, den anderen für Verhaltensweisen zu verurteilen, für die dessen Gewissen keinerlei Kategorisierung besitzt. Ein Nordamerikaner, der unter den Aquaruna lebt, ist normalerweise entsetzt über die häusliche Gewalt gegen ungehorsame Ehefrauen, arrangierte Eheschließungen, Polygamie und die Verheiratung von 13-jährigen Mädchen mit 45-jährigen Männern. Ein traditionell aufgewachsener Aguaruna empfindet solche Dinge jedoch als vollkommen angemessen und gesund. Auf der anderen Seite sind die Aguaruna empört, wenn sie mitbekommen, dass die Missionare ihre Mahlzeiten nicht mit ihren Besuchern teilen. Denn Essen ist das Gut, das unbedingt und ausnahmslos mit anderen geteilt werden muss. Und wenn man diese Ausländer dann zum Essen einlädt, üben diese dann auch empörend wenig Zurückhaltung beim Verzehr von Fleisch, dem sehr begrenzt verfügbaren und daher kostspieligsten Nahrungsmittel schlechthin. In einer solchen Situation beweist Zurückhaltung, also das Bewusstsein für die Bedürfnisse der anderen und den Verzicht zugunsten des Nächsten. Damit will Price natürlich nicht sagen, dass Misshandlungen der Ehefrau und Polygamie zu der Gruppe verhandelbarer Gewissensfragen gehört. Er wählt diese Beispiele vielmehr, um zu zeigen, dass sowohl Missionare als auch Einheimische an Verhaltensweisen gewöhnt sind, die das Gewissen des jeweils anderen verletzen. Ebenso führt Price die unterschiedlichen Vorstellungen darüber aus, was in der jeweiligen Kultur als anständig bzw. unanständig gilt. In unterschiedlichen Kulturen gelten ganz unterschiedliche Maßstäbe, was als erotisch gilt. Im mittelalterlichen Europa galt der Anblick einer barfüßigen Frau oft als erotisch, während eine entblößte Brust lediglich mit dem Stillen von Säuglingen in Verbindung gebracht wurde. Bei männlichen Vertretern des Fulbe-Volks im Sudan ruft der Anblick eines weiblichen Oberschenkels sinnliche Empfindungen hervor. Sie finden es empörend, dass Frauen im Westen in Badeanzügen schwimmen gehen, die die von ihnen als asexuell empfundene weibliche Brust bedecken, während sie ungeniert die Oberschenkel entblößen. Araber wiederum werden durch den Anblick der unbedeckten weiblichen Haarpracht erregt, weshalb sich die sittsame arabische Frau niemals mit unbedecktem Haar in der Öffentlichkeit zeigen würde. Verhalten und Kleidungsgewohnheiten, die in der einen Kultur als vollkommen angemessen gelten, rufen in einem anderen kulturellen Kontext einen Aufschrei der Empörung hervor. Christlich geprägter Anstand in unserer Kultur unterscheidet sich demzufolge von christlich geprägtem Anstand im Iran. In einem weiteren Beispiel erläutert Price, dass westliche Missionare tief verwurzelte moralische Vorstellungen hinsichtlich Pünktlichkeit, Gleichberechtigung, Persönlichkeitsrechten des Einzelnen, Privatsphäre, Sauberkeit und so weiter mit auf das Missionsfeld bringen, die oftmals eher Ergebnisse kultureller Prägung sind als überkulturelle biblische Prinzipien. Diese kulturell bedingten Unterschiede hinsichtlich moralischer Vorstellungen machen deutlich, warum es so grundlegend ist, die Funktionsweise und das Wesen des menschlichen Gewissens zu begreifen. In unseren theologischen Ausbildungsstätten lernen die Absolventen, dass Anstand durch bestimmte Regeln definiert wird, wie zum Beispiel die von der exakten Rocklänge bei Frauen. Wenn diese Absolventen dann in völlig andersartigen Kulturen entsandt werden, zu Stämmen, in denen die Menschen Grasröcke tragen und die Frauen mit entblößten Brüsten herumlaufen, oder zu Muslimen, deren Frauen sich vollständig verhüllen. ist es absolut unrealistisch zu erwarten, sie würden von alleine begreifen, inwieweit sich kulturelle Gepflogenheiten und biblische Regeln zu felsenfesten Gewissensüberzeugungen in Bezug auf Anstand und Sittlichkeit vermischt haben. Bob Priest vertritt die Auffassung, dass sich Einheimische lediglich zu einer neuen Kultur statt zu Christus bekehren, wenn Missionare am einheimischen Gewissen vorbeipredigen, statt interkulturelle Gewissensfragen zu analysieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in ihre Arbeit einzubeziehen. Manche erhoffen sich von einer solchen kulturellen Verwandlung vielleicht den Schlüssel zum Geheimnis des Reichtums und der Macht. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Missionare ein Verständnis für die Auswirkung ihrer kulturellen Prägung auf die Bildung ihrer Gewissensmaßstäbe und für das einheimische Gewissen entwickeln. Missionaren, die Menschen in fremden Kulturen erreichen wollen, rät Priest, erstens, ein in den Augen der Zielgruppe und gemessen an deren Wertvorstellungen vorbildliches Leben zu führen. Und zweitens, Sünde, Schuld und Vergebung grundsätzlich im Lichte des einheimischen Gewissens zu verkündigen, unter besonderer Betonung der örtlich-moralischen Vorstellungen, sofern sie im Einklang mit den Grundsätzen der Heiligen Schrift stehen. Priest stellt diese Thematik noch viel detaillierter dar, als wir es hier in Kürze wiedergeben können. Uns ging es jedoch vornehmlich darum, mit Hilfe einiger prägnanter Aussagen darauf hinzuweisen, wie wichtig ein solides Grundverständnis des menschlichen Gewissens ist, um Menschen in anderen Kulturen zu erbauen und für das Evangelium zu gewinnen. Das Justieren des Gewissens als Grundvoraussetzung für die Mission. Das beste biblische Beispiel eines Menschen, der viel Zeit und Energie auf die Kultivierung und Anpassung seines Gewissens verwendet hat, um Menschen für Christus zu gewinnen, ist der Apostel Paulus. Stellen Sie sich einmal vor, was für ein undurchdringlicher Dschungel das hypersensible Gewissen eines von Skrupeln durchdrungenen Pharisäers wie Paulus gewesen sein muss, der von der Last eines von Menschen erdachten, außerbiblischen Regelwerks nahezu erdrückt wurde. Dabei sollten wir uns erneut in Erinnerung rufen, dass kein Christ dieser Welt über ein Gewissen verfügt, das vollkommen mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Dasselbe galt auch für Paulus zum Zeitpunkt seiner Bekehrung. Manche der in seinem Gewissen verankerten Maßstäbe waren mit den Vorstellungen Gottes vereinbar, doch eben längst nicht alle. Und nicht nur das, zweifelsohne gab es eine Vielzahl göttlicher Gebote, die in Paulus' Gewissen noch gar nicht vorkamen. Ebenso wie das Gewissen des Paulus enthält auch unser Gewissen eine Mischung aus Regeln, die mit Gottes Vorstellungen übereinstimmen. Und Regeln, die lediglich kultureller oder persönlicher Prägung entspringen. Manchmal wünschen wir uns eine so klare und deutlich erkennbare Trennungslinie zwischen diesen beiden Bereichen. Aber im echten Leben ist es viel schwieriger zu erkennen, wo Gottes moralische Maßstäbe aufhören und unsere eigenen Vorstellungen anfangen. Die unscharfe, nicht deutlich auszumachende Trennlinie markiert den Bereich, der für die Justierung unseres Gewissens eine besondere Herausforderung darstellt.
ist gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb.
So wie der Meister sei mein Lebensziel.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil des 6. Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Nesselli and Crowley mit dem Titel Das Gewissen. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Thank you.